Singernähmaschine, 1851. Gelesen von Katja Riemann. Wäre dieses Buch nicht eine Geschichte der Frauen in 100, sondern eine Geschichte der Frauen in 2 Objekten, dann würden auf diesen Seiten folgende Gegenstände stehen. Eine Spindel und eine Nähnadel. Wenn wir uns die Frau und ihr Leben in einem prägnanten Bild vorstellen wollen, also einem, das quasi von der Antike bis ins späte 19. Jahrhundert hinein gültig ist, würde es wie folgt aussehen. Eine Frau sitzt alleine oder mit einer anderen Frau gemeinsam in einem Zimmer oder einem Innenhof. In ihrer Hand hält sie eine Spindel oder näht Stoffelemente zusammen. Frauen und Textilarbeit gehörten seit jeher zusammen, sogar sprachlich. Seit dem 16. Jahrhundert sprach man in England, wenn man eine alleinstehende ältere Frau meinte, von einer Spinster, weil Spinnen für solche Damen die naheliegendste Art war, Geld zu verdienen. Zumindest war es das bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Danach drehte sich der Wind. Schließlich hatte das 18. Jahrhundert nicht nur politische, sondern vor allem auch technische Revolutionen mit sich gebracht. Auf einmal gab es Maschinen, die genau das taten, was Frauen seit Jahrhunderten zu Hause getan hatten, nur wesentlich schneller und wahrscheinlich auch besser. Die Spinning Jenny zum Beispiel machte die Existenz von Spinstern, Spinnerinnen, praktisch überflüssig. Viele Frauen verloren damals ihren Job, nur fanden auch viele einen, den sie diesmal nicht in ihren eigenen 4 Wänden, sondern in der Fabrik ausüben sollten. Dieses neue Arbeitsumfeld und die kommende Massenproduktion hatte für die weibliche Bevölkerung Europas einige Vor- und einige Nachteile. Ein Vorteil war, dass sie ihr Haus verließen und den Tag mit Fremden verbrachten, also andere Gesinnungen, andere Geschichten und andere Denkweisen kennenlernten und damit ihren geistigen Horizont erweiterten. Auf der Seite der Nachteile stand zum einen, dass sie von nun an den Übergriffen ihrer Vorgesetzten ausgeliefert waren, die ihre Angestellten meist ebenso als ihren Besitz betrachteten wie ihre Maschinen. Zum anderen, dass sie in der neuen Arbeiterwelt als Arbeiterinnen zweiter Klasse galten. War eine Tätigkeit monoton und damit auf perfide Weise besonders anstrengend, überließ man sie den Frauen und bezahlte sie dafür bemerkenswert schlecht. Aus Gewerkschaften schloss man sie grundsätzlich aus, weil Männer sie dort nicht haben wollten. So viel zur ersten Hälfte dieses revolutionären Jahrhunderts. In der zweiten kam eine weitere Maschine hinzu. Die hier als Prototyp dargestellte Singer-Nähmaschine, die das Leben so mancher Frau umkrempelte. Doch bevor es soweit war, bevor die Singer den amerikanischen und europäischen Markt fluten und sich als Best Friend der Ladies in alle Haushalte einnisten konnte, gab es einen kleinen Krieg. Eine Runde von Männern stritt darüber, wer denn nun der King der Nähmaschine sei. Der Erfinder dieses Objekts oder besser gesagt seiner Einzelteile. Die Sache ging ohne Witz als Sewing Machine War in die Geschichte ein. Irgendwann einigten sich die Herren auf ein geteiltes Patent und die Singer konnte um 1851 endlich ihren Erfolgskurs antreten. Es war damals der Beginn der textilen Massenproduktion und diese verlangte immer mehr Näherinnen, von denen viele in Sweatshops eingestellt wurden. Wenn man dem New York Herald glauben darf, waren die Arbeitsbedingungen damals ebenso furchtbar wie heute die der Fast Fashion oder wie es damals über die Näherinnen hieß. Wir kennen keine Kategorie von Frauen, die für ihre Arbeit schlechter bezahlt werden und stärker unter Entbehrungen und Schwierigkeiten leiden müssen als diese. Umso begeisterter müssen die Damen diese frühe Version der Nähmaschine empfangen haben. Damit konnten sie nicht nur die Sweatshops umgehen, auch wenn diese weiterhin existierten, sie konnten auch wesentlich mehr Geld verdienen. Zumindest behauptete dies die Singer-Werbung. Bis zu $1000 im Jahr könne man damit machen, hieß es. Zudem sparte man Geld und vor allem Zeit. Mit der Maschine nähten sich neue Kleider etwa 3-mal so schnell wie per Hand und ermöglichten Madame, neben der Arbeit auch noch andere Dinge zu tun. Das war Luxus. Und erklärt den fulminanten Erfolg. Zumal die Firma eine kluge Verkaufsstrategie fuhr. Sie richtete sich an die Frauen und vermittelte ihnen das Gefühl, dass es erstmals um sie ging und diese Maschine nur für sie existierte. Vom Fabrikanten direkt an die Frau der Familie verkauft, sagte der Werbeslogan. In Geschäften bot man Schulungen an. Die Singer-Techniker kamen nach Hause, um sich mit dem Chef der Nähmaschine auszutauschen. Also der Frau. Das muss damals einige Männer irritiert haben. Warum sich eine Nähmaschine kaufen, wenn man eine heiraten kann, war wohl ein gängiger Spruch in Männerrunden. Manche warfen Isaac Singer sogar vor, sie schaffen das Einzige ab, mit dem man Frauen lange ruhig stellen kann, und verkannten damit vollkommen seine Absichten. Schließlich war der Mann alles andere als ein Feminist. Andere wiederum, vor allem Ärzte, denen die Verbindung von Frau und Maschine ohnehin immer suspekt war, fürchteten um die weibliche Tugend. Ein solcher Gegenstand löst durch die kontinuierliche Bewegung des Fußes auf der Pedale ein hysterisches Delirium aus, meinten sie. Und andere behaupteten, es löst eine genitale Erregung aus, die so stark ist, dass die Arbeiterinnen eine Pause machen und sich mit kalten Lappen abtupfen müssen. Irgendwann muss sich diese Sorge der Männer, durch die Maschine ersetzt zu werden, widergelegt haben. Die Nähmaschine wurde zum schönsten Hochzeitsgeschenk, einem Must-Have für jede moderne Frau. Denn anders als die Spinning Jenny brachte die Singer die Frauen zurück ins Heim und ließ sie im Ideal der Mutter und Hausfrau aufgehen. Es ist schwer zu sagen, ob das Gerät die Frauen noch mehr an ihre Untertansituation band oder sie durch die Möglichkeit, Geld zu verdienen und kreativ zu sein, ein bisschen befreite. Zumindest gab sie ihnen das Gefühl, eine privilegierte Beziehung zur Modernität und zum Fortschritt zu unterhalten oder, wie ein französischer Autor im Rückblick einmal schrieb, die Tatsache, dass diese Maschine für die Frau erdacht wurde, verlieh dieser endgültig die Hoheit über das Haus. Die Männer waren noch bei ihren Pferden und ihren Karren, ihren großen Gesten in roten Hosen. Das 20. Jahrhundert hatte sich für die Frau entschieden.